ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und ich bin Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion. Und mit mir im Studio ist heute unser Rechtsreferendar Christopher Andresen. Hallo Christopher.
Ja, hallo Fabian.
Christopher, du bist ja vor ein paar Wochen auf mich zugekommen mit einem bestimmten Thema, über das du sprechen wolltest. Worum geht's denn?
Ja, ich wollte eigentlich sehr gerne mal eine Folge über Online-Glücksspiel machen und so speziell um Sportwetten. Das ist ja so ein Markt, der eigentlich seit Jahren jetzt immer weiter wächst und auch immer mehr Leute irgendwie damit in Berührung kommen. Früher war das illegal, heute ist es teilweise legal und genau, da dachte ich, es wäre doch mal spannend, sich das eigentlich mal ein bisschen genauer anzugucken. Da ist ja seit 2021 ein neuer Glücksspielstaatsvertrag gemacht worden und dadurch sind beispielsweise Sportwetten oder jetzt auch Lotterien oder auch so virtuelle Automatenspiele, die sind legal, aber halt nur, wenn man eine deutsche Lizenz hat.
Ja, du sagtest gerade, das war ja nicht immer so. Also es, klar, es gab Lotto und Toto, aber also gefühlt ist es ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mehr geworden. Sehr viele Anbieter, die da am Markt agieren. Deshalb wollten wir mal genauer schauen, wie hat sich die Glücksspielbranche verändert? Wie hat sich das auch verändert dadurch, dass man jetzt mit dem Smartphone unterwegs ist und halt jederzeit zocken kann, also nicht mehr unbedingt in eine Lotto-Annahmestelle oder in ein Casino muss, um zu spielen? Und was tut eigentlich der Gesetzgeber, um Spieler, die süchtig sind, zu schützen? Wie kann man denen helfen? Darüber wollen wir auch heute sprechen. Und wie anfangs angedeutet, ist Online-Glücksspiel heute teilweise legalisiert, aber nur eine bestimmte Branche und eine bestimmte Anzahl von Anbietern. Trotzdem wächst die Branche und ihre Umsätze steigen immer weiter. Also der Umsatz von Glücksspielanbietern ist 2022 laut dem deutschen Glücksspielatlas auf 13,4 Milliarden Euro angestiegen. 2,6 Milliarden macht davon das Online-Glücksspiel aus. Also das ist ein starker Zuwachs, gerade in diesem Bereich des Online-Glücksspiels.
Das war aber natürlich nicht immer so. Das Glücksspiel und das Angebot, das hat sich halt in den letzten Jahren deutlich verändert. Und wir wollen jetzt gerne mit einer Person sprechen, die diese Entwicklung beobachtet hat, aber auch begleitet hat, nämlich Frau Jona Füchtenschnieder-Petri. Sie ist seit 1998 ehrenamtliche Vorsitzende des Deutschen Fachverbandes für Glücksspielsucht und ja, hat sich aber auch hauptamtlich mit dem Thema beschäftigt und seinerzeit die erste Beratungsstelle für Glücksspielsucht gegründet. Frau Füchtenschnieder-Petri, hallo und schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Sie sind schon mehrere Jahre, beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Vielleicht könnten Sie uns mal eingangs erklären, wie kam das dazu? Wie kamen Sie zu dem Thema und genau?
Also ich bin eher etwas zufällig zu dem Thema gekommen. Ich habe mich 1987 bei einer Suchtberatungsstelle beworben im Bereich illegale Drogen. Und dann war das aber nur eine halbe Stelle und begrenzt. Und ich war jung, brauchte Geld. Und dann habe ich erfahren, dass dieser Träger in den letzten Monaten vermehrt Glücksspielsüchtige unter seinen Klienten und Klientinnen hatte. Und die beschlossen hatten, ein eigenes Angebot aufzubauen. Und das fand ich dann spannend und habe dann zusammen mit einem Kollegen da angefangen. Wir hatten wenig Ahnung. Wir haben erstmal selber versucht, uns zu informieren. Ich hatte gar keine Berührung zum Glücksspiel. Habe mich dann in einer Spielhalle zum Kaffeeausschank beworben. Und wurde da aber als erstes nicht nach meiner Qualifikation oder meinen Gehaltswünschen gefragt, sondern nach meinem Alter. Und ich war damals 30 und da war ich aber zu alt. Und da habe ich so gedacht, was ist das hier für ein Geschäftsmodell? Und das war so damals diese Spielhallen, da saßen die jungen Männer vor den Apparaten und dann brachten ihnen junge Frauen den Kaffee und bedienten da so ein Gefühl, was da vermutet wurde von den Spielhallenbetreibern. Und so fing das eigentlich alles an und dann haben wir von den Betroffenen gelernt und mit den Betroffenen gemeinsam eben auch Konzepte entwickelt, die nicht nur über Beratung der Betroffenen und Erreichung der Glücksspielfreiheit gingen, sondern wir haben uns auch relativ rasch mit gesetzlichen Grundlagen beschäftigt. Damals war Glücksspielsucht noch gar nicht als Krankheit anerkannt, zum Beispiel. Das war eine große Herausforderung. Man musste die Betroffenen mit einer Schummeldiagnose wie Alkoholismus in die Klinik vermitteln. Da wurden die dann manchmal erwischt von der Rentenversicherung bei Visitationen und mussten gleich wieder die Koffer packen. Und da haben wir dann uns zusammengetan mit Kolleginnen und Kollegen, mit Wissenschaftlern, mit Juristen. Wir hatten damals in unserem Vorstand den Vizepräsidenten des Bundessozialgerichts, der hat uns sehr geholfen, dass die Glücksspielsucht als Krankheit anerkannt wird und dass auch die Beratung und Behandlung finanziert wird, die Behandlung, die Rehabilitation.
Ja, also das klingt da wirklich nach einer etwas anderen Zeit. Wie war das denn da so, wenn Sie jetzt so in Ihrem Bekannten- oder Familienumfeld damals so gesagt haben, ich beschäftige mich mit der Glücksspielsucht, wie kann man sich vorstellen, wie haben Leute darauf reagiert?
Ja, da hatten Einzelne schon mal irgendwie einen Onkel, der Haus und Hof verzockt hatte, im Roulette oder so oder bei Kartenspielen. Aber das waren schon eher einzelne Phänomene. Aber was damals ganz frisch aufkam, das waren halt die Spielautomaten in den Spielhallen und der Gastronomie. Und die waren technisch schon ein bisschen aufgerüstet worden. Dadurch kam das, dass da plötzlich immer mehr von dieser Klientel halt auch auftauchte. Und wir hatten damals 96% Spieler aus Spielhallen in unserer Beratungsstelle und der Rest waren Spielbankspieler.
Ja, Sie haben gerade schon den Unterschied gesagt, also Spielbank oder Casino, das hat man manchmal auch noch einen gewissen glamourösen Blick drauf. Man muss sich einen Anzug anziehen, um da reinzugehen. Im Vergleich dazu die Spielothek oder halt die Kneipe mit dem Spielautomaten. Ist das so ein großer Unterschied oder sind das wirklich dann zwei verschiedene Klientels, die da angesprochen werden?
Ja, so ein bisschen, aber man muss auch sehen, die haben ja auch verschiedene Angebote. Auch in den Spielbanken gibt es Automaten. Und mit den Automaten wird der Großteil des Umsatzes gemacht. Das sind auch Glücksspielautomaten, die aber noch wesentlich mehr Geld in der Stunde schlucken als die Automaten in den Spielhallen und in den Gaststätten. Und da haben wir auch unsere ersten Berührungspunkte mit der Juristerei gehabt. Da hatten wir nämlich Spieler, die waren gesperrt. Wir hatten damals immer auch Sperrformulare der Spielbank in der Schublade und haben, wenn Spielbankspieler kamen, mit ihnen und ihren Angehörigen darüber geredet, dass sie sich doch sperren lassen sollen. Und das haben die meisten auch gemacht. Und dann hatten wir aber einen, der ist dann trotz Sperre in der Spielbank gewesen. Und da stellte sich raus, im kleinen Spiel wurde gar nicht kontrolliert. Und da hat er viel Geld verspielt. Und parallel hatten wir einen Spieler, der war auch rückfällig geworden. Der war in Hannover in einer Spielbank, hatte dann da was gewonnen am Automaten. Und dem wurde der Gewinn nicht ausgezahlt, weil er ja gesperrt war. Und da haben wir gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen. Also der kriegt den Gewinn nicht und der darf aber seinen Einsatz da tätigen. Und dann haben wir eine Juristin gesucht und haben kurzerhand die Spielbank verklagt und haben gesagt, so geht das nicht. Ihr könnt von gesperrten Spielern nicht den Einsatz annehmen. Ihr müsst ihm keinen Gewinn auszahlen, das ist richtig, aber ihr dürft seinen Einsatz nicht annehmen. Ja, das war ganz spannend. Beim ersten Gericht, beim Landgericht in Münster sind wir gescheitert. Der Richter wusste gar nichts mit uns anzufangen. Und wir haben aber gesagt, nee, wir gehen weiter und sind dann zum Oberlandesgericht nach Hamm gegangen. Und die haben dann 2002 entschieden, der Spieler hatte uns einen Betrag abgetreten, dass die Spielbank uns eben diesen abgetretenen Betrag auszahlen muss. Und da gab es parallel weitere Fälle. Und die sind dann letztendlich, haben wir einige bis zum BGH begleitet. 2007 gab es da eine Entscheidung, dass man eben auch im Automatenspiel kontrollieren muss. Und am Tage des BGH-Urteils wurden abends in den Casinos schon die Kontrollen durchgeführt. Und dann ist erst der Gesetzgeber dazu gekommen und hat dann diese Sperre auch ein bisschen wichtiger genommen. Also sie wurde jetzt ja auch ausgeweitet im neuen Glücksspielstaatsvertrag. Und das ist auch gut so. Aber man muss immer auch nochmal wieder schauen, wie sieht das in der Praxis auch aus.
Ja, das interessiert uns natürlich auch sehr, gerade dadurch, dass man jetzt ja so viel auch online spielen kann. Wie funktionieren denn da die Sperren?
Ja, das kommt drauf an, wenn man mit seinem eigenen Ausweis spielt, also online, dann funktioniert das einigermaßen. Aber die Erfahrung, die ich jetzt in der ganzen Zeit seit 1987 gemacht habe, ist, dass Glücksspielanbieter nicht die gesetzestreueste Population sind. Also die gucken schon, wo sind die Schlupflöcher. Und zumal man ja auch weiß, dass die größten Umsätze eben mit Spielern gemacht werden, die Probleme mit dem Glücksspielen haben. Und daher ist man, was so die Aufmerksamkeit angeht, zum Beispiel in Spielhallen, in Wettbüros, haben wir jetzt gerade mal so ein paar Testkäufe gemacht. Das läuft nicht überall so, wie es eigentlich sein sollte. Und online haben wir manchmal gehört, dass jemand mit dem Ausweis eines Familienangehörigen zum Beispiel spielt und dann auch für den ein Konto einrichtet, manchmal mit Zustimmung, manchmal ohne Zustimmung.
Jetzt vielleicht nochmal anschließend jetzt zum Thema Online-Glücksspiel. Sie hatten jetzt gerade auch gesagt, dass dann natürlich Dinge sich verändert haben. Jetzt mal aus der Perspektive eines Süchtigen oder dann auch einer Person, die jetzt Sie zum Beispiel, die den Betroffenen helfen möchte. Was würden Sie sagen, hat sich geändert durch Online-Glücksspiel? Also ist es irgendwie gefährlicher geworden oder jetzt im Verhältnis zu diesen klassischen Formen, die wir eingangs besprochen hatten?
Naja, die Griffnähe ist eine ganz andere. Das ist, als ob Sie in Ihrer Wohnung neben dem Wasserhahn auch noch eine Leitung für Bier oder Whisky hätten oder was auch immer Sie gerne trinken. Sie haben das direkt vor Ort. Sie müssen sich nicht anziehen, Sie müssen nirgendwo hingehen. Sie müssen sich nicht an Öffnungszeiten halten. Und die Griffnähe ist einfach eine ganz entscheidende Sache. Das gilt auch bei Alltagssachen, wenn man das weiß. Ich habe Süßigkeiten zu Hause, habe ich einen höheren Jipper drauf, als wenn ich halt nichts habe. Und das ist eben bei Suchtmitteln, die ja nochmal eine ganz andere Potenz haben, nochmal viel deutlicher. Und man kann, also wir wissen Fälle, wo dann gesagt wird, ich muss arbeiten im Homeoffice und dann wird aber gespielt oder man steht nachts wieder auf und spielt dann. Also man kann jederzeit auch auf der Arbeit, auf dem Handy, mal gerade in der Mittagspause, man kann immer spielen, wann immer man ein dazu technisches Gerät in der Nähe hat. Und das merken wir eben auch, dass da jetzt nochmal ganz neue, jüngere Menschen eben auch angesprochen werden, die auch durch anfängliche Gewinne natürlich sich bestätigt fühlen zunächst und dann hängen bleiben. Und man weiß das, gerade in so jüngerem Alter hat man auch hin und wieder mal Probleme. Und man macht die Erfahrung, ich kann mich hier ablenken. Das haben die Spielhallenspieler immer schon gesagt. Ich gehe in die Halle und das ist, als ob ich alle meine Sorgen, alle meine Probleme vor der Tür lasse. Ich bin hier nur ich und der Automat, ich und das Spiel. Und ich fühle mich bei Gewinnen einfach bestätigt. Die Verluste, die werden dann schneller auch mal ignoriert.
Ja, das würde mich auch genau nochmal interessieren. Ab wann ist denn eine Sucht dann da? Also kommen die Leute erst zu Ihnen, wenn sie sehr, sehr viel Geld verloren haben? Ist das dann der Punkt? Oder es ist ja wirklich auch eine körperliche Abhängigkeit, vielleicht nicht, aber es macht ja etwas mit dem Körper. Man ist nervös, man ist zittrig, man kann nicht aufhören, weiterzuspielen. Also was sind so Symptome, an denen man erkennt, dass jemand da eine Sucht entwickelt hat?
Naja, es ist so, wenn man jetzt von sich selber mal, bevor man mit einem Problem zu jemand anderen und dann noch zu einer öffentlichen Stelle geht, da versucht man erstmal selber alles Mögliche. Das heißt, die Spieler kommen in der Regel relativ spät. Sie versuchen erstmal selber irgendwie mit Bordmitteln oder sie reden sich ein, so schlimm ist es nicht. Oder ich muss ja jetzt auch nur einen größeren Gewinn haben, dann ist alles auch wieder gut. Und naja, den einen Kredit kann ich ja auch noch aufnehmen. Und sie sind relativ gut darin, die Begleiterscheinungen, die Auswirkungen der Glücksspielsucht vor anderen auch zu verheimlichen. Und das ist übrigens eines der Kennzeichen. Also wenn ich merke, dass ich nicht ganz offen meiner Familie, meinen Freunden, Freundinnen darüber reden kann, was ich für Erfahrungen mache, also dass ich nicht sagen kann, so ein Mist, da habe ich doch gestern 500 Euro verloren, sondern merke, oh, das kann ich gar nicht erzählen. Also das ist schon ein Zeichen, dass mit meinem Spielverhalten etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn ich dann auch noch Geld verspiele, was eigentlich für was anderes da war, meinetwegen für eine neue Hose oder für die Miete oder weil ich eigentlich einen Großeinkauf machen wollte, dann ist das ein zweites ganz hartes Signal, dass ich doch mal stoppen sollte, innehalten, vielleicht auch erstmal mit einem Freund sprechen, damit man muss diese Barriere überwinden, darüber zu sprechen. Das ist irgendwie etwas, dass man sich selber da so hemmt, Hilfe zu suchen.
Und wenn Sie jetzt sagen, also angenommen, man hat jetzt diese Barriere überwunden und wendet sich jetzt zum Beispiel an eine Einrichtung, an eine öffentliche Einrichtung, wie kann man solchen Menschen helfen? Also wie kann man genau die Krankheit heilen, sage ich jetzt mal? Oder ist das überhaupt möglich oder ist es etwas, was irgendwie einen dann auch immer begleiten wird?
Naja, bei den Suchtkrankheiten ist das ja, also ich habe mal vor vielen Jahren geraucht und hat auch einige Anläufe gedauert, bis ich das dann nicht mehr musste. Und ich würde heute auch nicht mehr rauchen, also einfach, weil ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und das diskutieren wir eben auch mit den Spielern. Kannst du dir das vorstellen, dauerhaft glücksspielfrei zu sein? Und dann kommen natürlich einige, die sagen, nee, also ich will schon mal hin und wieder oder wenn die Kollegen ins Casino gehen. Und da muss man natürlich zunächst an dem Ziel arbeiten, was will ich erreichen. Und dann nützt es auch nichts, wenn man sagt, ja, das hat alles keinen Erfolg, so wie das nämlich in der Regel ist. Ganz, 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 ganz wenige Menschen können kontrolliert dann damit umgehen, wenn man erstmal einmal eine Sucht entwickelt hat. Und der Versuch, gehöre ich zu dieser kleinen Gruppe, 2% oder so, dann der kann manchmal ganz böse enden und sehr teuer werden. Aber man muss dann zumindest mal sagen, wie lange magst du das ausprobieren, ob du das kannst oder woran merkst du, dass du es nicht kannst? Und dann können wir ja nochmal neu gucken und auch vielleicht zusammen mit deiner Familie, mit deiner Partnerin, deinem Partner besprechen, was sich da verändert. Und dann aber auch besprechen, wozu brauchst du das Glücksspiel? Wozu hat sich das bei dir inzwischen entwickelt? Was kompensierst du da vielleicht auch inzwischen damit? Also, dass man da nochmal schaut, weil die Spieler haben dann häufig, wenn die jahrelang hochgespielt haben, keine anderen Interessen mehr. So, also was früher mal so war, am Anfang gehen sie vielleicht noch mit zum Fußball, aber in der Clique, aber später haben sie gar nicht mehr so die Zeit, dann gucken sie das nebenbei ein bisschen online und spielen in der Zeit. Also dass man da so guckt, wie kriege ich mein Leben wieder ausgeglichener, was kann ich wieder vielleicht auftauen, was ich früher mal gerne gemacht habe und wie kann ich auch mit diesen ganzen Folgen umgehen. Also viele haben ja dann auch Geld verspielt, was ihnen nicht gehört. Das muss aufgearbeitet werden, da müssen Schadensabgleiche gemacht werden und da müssen eben auch die Leichen auf den Tisch und das ist manchmal zäh, bis man die alle ausgegraben hat.
Ich fand das ganz spannend, was Sie gesagt haben, dass mit den fehlenden Hobbys, die dann noch da sind, ist es vielleicht so, könnte man sagen, dass Männer da mehr gefährdet sind als Frauen, was Glücksspielsucht angeht?
Ja, wir haben schon eine höhere Anzahl von Männern, von jungen Männern insbesondere. Und das trifft insbesondere natürlich für die Sportwetten zu. Weil da kommt ja noch hinzu, dass diese jungen Männer, häufig verstehen die auch was von Fußball und so steigen die dann ein. Die haben dann das Gefühl, durch ihre Kompetenz können sie auch so ein bisschen Einfluss auf das Wettergebnis nehmen. Das ist aber eher auch am Anfang so. Später spielen die dann mitten in der Nacht auf irgendwelche Handballligen in Estland, die sie gar nicht kennen oder so. Ne? Einfach, was läuft gerade live? Worauf kann ich wetten? Wie ist der Spielstand? Ach, das scheint mir gut zu sein. Und so entwickelt sich das dann hin von so einem persönlichen Interesse. Also ich bin jetzt Fan von, ich bin zum Beispiel Arminia Bielefeld-Fan und denke, ich kenne mich aus, der war mal verletzt, der nicht und der hat gerade einen guten Lauf. Und da machen natürlich dann solche Live-Wetten wie, wann gibt es eine gelbe Karte oder wie auch immer. Das macht das Ganze dann noch viel heißer und darum gibt es da eben auch Einschränkungen für solche Art von Live-Wetten.
Also ich bin selber auch Fußballfan und kann das total nachempfinden, gerade dieses, man schaut mit Freunden zusammen irgendwie ein Fußballspiel und es ist halt völlig normal, dass dann da auch irgendwie Wetten platziert werden und was dann natürlich besonders das Ganze steigert, ist diese Werbung, die man dann die ganze Zeit bekommt. Also wenn man so eine Übertragung hat, ist ja eigentlich, das mischt sich dann ja, kommt das der eine Anbieter nach dem nächsten und gefühlt, wenn man 2 Wochen nicht geschaut hat, gibt es auch schon wieder 5 neue Anbieter. Wie sehen Sie das, dieses ganze Thema mit der Werbung und ja, wie sollte man das angehen?
Also bei der Werbung bin ich relativ strikt, auch das bezieht sich aber nicht nur auf Glücksspiele, sondern auch auf andere Suchtmittel wie Alkohol. Also ich bin der Auffassung, dass nur da geworben werden sollte, wo das Zeug auch verkauft wird. Weil durch diese permanente Werbung, also wie gesagt, ich hatte mich ja schon geoutet als Arminia-Fan, ich habe auch eine Dauerkarte, vor uns sitzen die Einlaufkinder und die gucken immer auf so eine Spielhallen und auf so eine Werbung eines Anbieters, der auch Sportwetten und Spielhallen und so weiter hat, eine Spielbank sogar. Und die empfinden das irgendwie als relativ normal zum Leben gehören. Das sehen die da alle 14 Tage. Und das ist so dieser Near-Exposure-Effekt, etwas, was ich dauernd sehe. Oder dann sehe ich es ja auch im Fernsehen, überall sehe ich das. Und dann gehört das zu meinem Alltag. Ich stelle das gar nicht mehr so in Frage. Also man sieht selten Werbung für Heroin, Cannabis oder sonst was für hochpotente Medikamente im Fernsehen. Und zwar aus gutem Grund. Und es ist unverständlich, warum der Sport Sportwettenwerbung so eine Extrawurst gebraten wurde. Die dürfen ja außerhalb der Karenzzeit tagsüber schon Werbung senden. Und das ist nicht verständlich. Also das ist unvernünftig und das gehört irgendwie revidiert. Denn wir müssen einfach wissen, dass durch diese Normalisierung der Gedanke verloren geht, es handelt sich hier um ein gefährliches Gut. Glücksspiele gehören zu den sogenannten demeritorischen Gütern. Die schaffen Probleme und bei der Gesellschaft, ne, und aber auch bei dem Individuum und verursachen sich Schäden. Und darum kann man das nicht einfach, das geht hier nicht um Butterkekse, sondern es geht um wirklich gefährliche Güter, die Menschenleben kosten. Die Suizidrate ist sehr hoch bei Glücksspielsüchtigen und die Menschen auch ruinieren. Die müssen nachher, wenn sie es überleben, jahrelang ihre Schulden abzahlen. Und da ist der Gesetzgeber meiner Meinung nach zu lasch. Unser Verband gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bündnisses gegen Sportwettenwerbung und wir setzen uns da gemeinsam für eine drastische Reduzierung der allgegenwärtigen Werbung ein.
Das wäre nämlich auch eine letzte Frage von mir gewesen. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was in dem Bereich Glücksspielsucht noch getan werden müsste an neuer Gesetzgebung oder an Programmen, die finanziert werden sollten, was wäre das?
Im Bereich des Online-Spiels sind ja die Bundesländer zuständig und damit auch die GGL in Halle. Und da gibt's richtig ordentlich was zu tun für diese Behörde und auch für die Bundesländer, die einfach sehen müssten, dass der Spielerschutz eine höhere Bedeutung kriegt. Also ich habe das dumme Gefühl, dass die Steuereinnahmen, die sehr hoch sind und die ja auch illegale Anbieter zahlen, ja auch Steuern, das kann man verstehen in dieser gesellschaftlichen Lage, in der wir sind, dass wir natürlich auch Einnahmen brauchen, aber doch bitte nicht von kranken Menschen. Und dass man da einfach nochmal schaut, dass der Spielerschutz eine höhere Bedeutung bekommt. Wir setzen uns da irre lange schon dafür ein, dass eben auch Übertretungen der Gesetzgebung, wir haben ganz früh gemeldet, dass das Einsatzlimit nicht eingehalten wird und mussten ja dann auch jetzt erfahren, dass dann die Länder einen Vergleich geschlossen haben mit den Anbietern. Und da stelle ich mir die Frage, ist das alles noch rechtsstaatlich, dass man Gesetze aushebelt, wo es eigentlich darum geht, dass Menschen nicht ihre Existenz verspielen und dann kann man auf Knopfdruck 10.000 Euro plötzlich verspielen. Wer kann das? Also die Menschen, die wir kennengelernt haben, konnten das nicht. Die haben sich verschuldet und mussten das zurückzahlen und es ist einfach auch schwierig, die Rechte durchzusetzen. Die Glücksspielindustrie ist so stark, wir haben das ein besonders mitgekriegt in Malta, da hat die Glücksspielindustrie das hingekriegt, dass dieses Bill 55, dieses unsägliche Bill 55 erlassen wurde, wonach also Urteile aus anderen Ländern nicht vollstreckt werden können. Das heißt, ganz viele Spieler haben Rückforderungsansprüche geltend gemacht, vor Gericht gewonnen und können das nicht geltend machen, weil die maltesische Regierung, die von diesem Zweig der Glücksspielanbieter enorme Einnahmen halt auch hat, sie schützt und sie können sich da benehmen, wie sie wollen. Sie werden halt geschützt. Und da muss man einfach gucken, da muss grundsätzlich auch in Deutschland nochmal geguckt werden, ist die GGL groß genug? Also aus meiner Sicht ist die Behörde zu klein. Die haben knapp 100 Mitarbeitende und diese große Industrie, die da auf der anderen Seite eben auch steht. Und dass man eben auch ein bisschen forscher vorgeht und dass man denjenigen, die die Gesetze übertreten, doch mal etwas kräftiger auf die Finger klopft. Also als Tipico damals diese Einsatzlimits einfach gerissen hat, da haben wir nochmal beantragt, dass die Zuverlässigkeit doch bitte nochmal geprüft wird bei dieser Firma. Ist die wirklich zuverlässig, solche hochriskanten Güter anzubieten? Und da haben gesagt, bitte gebt denen nicht zu der Sportwettenkonzession noch eine Erlaubnis für Online-Casinos. Aber das war eine politische Entscheidung. Die Politik wollte, dass eben dieser Player auf dem Markt ist. Und ob die den Spielerschutz reißen oder nicht, das war den Entscheidungsträgern, das muss man so hart sagen, scheinbar egal. Und diese Haltung muss sich ändern, meiner Meinung nach. Der Spielerschutz muss wieder eine höhere Priorität bekommen.
Das waren doch sehr, sehr spannende Eindrücke. Vielen Dank, Frau Füchten-Schnieder-Petri.
Ein interessanter Punkt, den sie ja angesprochen hatte, war diese neue Recherche, die es gibt von der Fernsehsendung Monitor in Zusammenarbeit mit Investigate Europe und der Zeit. Die Links dazu, die packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Ja. Bei der Recherche, da geht es darum, dass eigentlich hat man jetzt einen Einzahlungslimit. Also jeder Spieler darf 1.000 Euro im Monat einzahlen. Mhm. Man kann dieses Limit aber theoretisch auf 10.000 Euro erhöhen. wenn man die finanziellen Mittel hat. Und dafür ist ja jetzt logisch, müsste man dann vielleicht irgendwie Einkommensnachweise oder Vermögensnachweise liefern. Und dann könnte man sagen, okay, ich habe das Geld, ich möchte mit mehr spielen. Jetzt hat in dieser Recherche ist aber rausgekommen, dass es eine Einigung zwischen den Bundesländern und den Anbietern gibt, dass die Anbieter müssen nicht diese Vermögensnachweise oder Einkommensnachweise anfordern, sondern es reicht eine sogenannte Schufa-G-Anfrage. Mhm. Und wenn die quasi positiv ist, dann kann man das Limit auf 10.000 Euro oder bis zu 10.000 Euro erhöhen. Diese Schufa-G-Anfrage, die prüft aber gerade nicht, hat der Spieler eigentlich das Geld? Also man kann so ein bisschen dran zweifeln, ob das wirklich so die Einhaltung des Spielerschutzes gewährleistet.
Okay, das heißt, man kann sich wirklich fragen, ob das wirklich effektiver Spielerschutz ist, ne, der eigentlich angedacht war. Ja. Und ein weiterer Punkt, den wir auch gerade schon im Gespräch kurz angedeutet hatten, war ja, dass viele Spieler auch ihre Gelder zurückgefordert haben, auch vor Gericht. Teilweise, das ging ja hier auch bis nach Karlsruhe. Christopher, erklär doch mal kurz, was es damit auf sich hat.
Ja, viele Spieler haben geklagt, weil Online-Glücksspiel, haben wir jetzt ja schon gesagt, vor 2021 eigentlich noch illegal in Deutschland war. Eine Ausnahme war da Schleswig-Holstein. Da hat die Landesregierung da schon entschieden, okay, wir verteilen Lizenzen an Anbieter. Faktisch war es aber so, dass man in ganz Deutschland, egal wo man jetzt war, konnte man online spielen und das war halt illegal. Und deshalb wird halt teilweise die Ansicht vertreten, dass diese Verträge zwischen Spieler und Anbieter, die waren halt unwirksam, weil es illegal war. Und deshalb verlangen jetzt viele Spieler ihre Einsätze zurück. Und einige hatten da in einigen Instanzgerichten schon Erfolg. Aber wie du es gesagt hast, das ging jetzt auch vor den BGH, der jetzt nochmal abschließend darüber entscheiden muss. Der hat allerdings gesagt, okay, viele Anbieter sind in der ganzen EU tätig und deshalb ist das eine Frage, die wir auch dem Europäischen Gerichtshof nochmal vorlegen müssen. Und da liegt das ganze Verfahren jetzt. Darauf wird gewartet, was sagt der dazu? Und dann kann man abschließend sagen, ob wirklich ein Rückzahlungsanspruch besteht.
Alles klar, das werden wir jetzt auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen tiefer erläutern. Wir haben nämlich noch einen weiteren Gesprächspartner. Christopher, wen haben wir gleich in der Leitung?
Genau, um das Ganze jetzt, wie gesagt, diese ganzen rechtlichen Punkte jetzt nochmal weiter zu vertiefen, haben wir jetzt noch ein Gespräch mit Herrn Professor Dr. Korte von der Uni Speyer, der sich im Bereich des Glücksspielrechts spezialisiert hat.
Guten Tag, Herr Professor Korte.
Hallo.
Herr Professor Korte, zum Einstieg würde mich erstmal interessieren, wie sind Sie überhaupt in das Rechtsgebiet Glücksspielrecht gekommen? War das privates Interesse? Wie kommt man da in dieses Rechtsgebiet?
Ja, es war so, dass ich im Jahre 2001 mein erstes Staatsexamen an der Georg-August-Universität in Göttingen abgeschlossen habe und dann auf der Suche nach einem Promotionsthema war. Und da ist mir eine Entscheidung des OVG Lüneburg aus dem Jahre 2000 in die Hände gefallen, recht aktuell zum Lotteriemonopol, die das staatliche Lotteriemonopol bestätigte. Dann habe ich kurz überlegt, was es sonst noch für Glücksspielarten gibt, bin auf relativ viele andere Varianten gekommen, Sportwetten, Spielbanken, auch das Online-Glücksspiel, das damals schon in den Kinderschuhen stand und habe mir vor diesem Hintergrund überlegt, das wäre doch vielleicht mal ein Aufgabenfeld für eine Doktorarbeit. Und in der Tat habe ich dann meinen damaligen Chef, bei dem ich gearbeitet habe, Professor Stober in Hamburg, gefragt, ob das vielleicht ein Thema für eine Doktorarbeit wäre. Er hat abgenickt und dann habe ich mich 3 Jahre lang mit dem damaligen Regelungen zum Glücksspiel beschäftigt und dort meine Promotion gefertigt und wurde dann im Jahre 2004 zu dem Thema promoviert.
Sehr spannend. Dann lassen Sie uns doch mal ein wenig vielleicht auch in die Historie schauen. Eine Lotterie, Sie haben es angesprochen, das ist ja staatlich. Auch die klassischen Casinos, da ist ja auch der Staat mit involviert. Warum ist der Staat eigentlich klassischerweise im Glücksspiel mit an Bord?
Ja, also zunächst mal muss man wissen, dass auf deutschem Boden eigentlich seit jeher gespielt wurde. Also schon Tacitus berichtet in seiner Abhandlung Germania darüber, dass die Germanen Würfelspiel gemacht haben und das Ganze lief wohl bis zur Selbstversklavung, wenn verloren wurde. Vor dem Hintergrund gibt es also einen gewissen Spieltrieb des Menschen, der sozusagen dann zum Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zu rechtlichen Regelungen geführt hat im Bereich Lotterien, Spielbanken und Pferdewetten. Diese Regelungen waren sehr hybrid. Im Bereich Pferdewetten hatte man eine Zuverlässigkeitskontrolle eingeführt, durfte also jedermann Pferdewetten anbieten, um das damalige Winkelbuchmachertum, also eine Art Schwarzmarkt, zu verhindern. Im Bereich Lotto und Spielbanken galten schon damals Staatsmonopole, beziehungsweise es wurde auf ein öffentliches Bedürfnis abgestellt, Lotterien zu betreiben oder Spielbanken zu betreiben. Und das bestand eben nicht, weil man sagte, dass die staatlichen Angebote ausreichend seien. Warum waren die staatlichen Angebote ausreichend? Sie waren deshalb ausreichend, weil sie dem spielgeneigten Konsumenten die Möglichkeit boten zu spielen. Und man damals der Auffassung war, dass durch staatliche Angebote verhindert werden konnte, dass Spiel sozusagen in den Schwarzmarkt abgleitet, beziehungsweise dass eben hinreichend Spiel angeboten wird, um, so hieß es in den Gesetzesbegründungen früher, den natürlichen Spieltrieb des Menschen zu kanalisieren. Und diesen Kanalisierungsauftrag hat der Staat wahrgenommen, weil der Staat oder weil staatliche Stellen, entweder unmittelbare oder mittelbare Staatsverwaltung, je nach Bundesland, weil staatliche Stellen eben besonders prädestiniert waren aufgrund der unmittelbaren Möglichkeit, hier eben das Spielangebot zu steuern. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu, der allerdings nach der später ergangenen Rechtsprechung nur ein Nebeneffekt sein darf, nämlich der Umstand, dass die Einnahmen, die man aus dem Glücksspiel generiert, denn am Ende gewinnt die Bank, wie es so schön heißt, dass diese Einnahmen eben dann auch nicht Privaten zur Verfügung gestellt werden sollten, sondern vor allen Dingen auch genutzt werden sollten, um soziale Projekte zu fördern.
Genau, dann lassen Sie uns doch mal da genauer hinschauen. Also jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier in Karlsruhe, Baden-Baden, ist ja ein sehr bekanntes Casino, ist um die Ecke. Wer verdient da jetzt an so einem Casino? Ist es dann die Stadt Baden-Baden? Ist es dann das Land Baden-Württemberg? Wer ist da genau involviert? Und wie ist es dann zum Beispiel dann auch bei den Lotterien?
Ja, das Ganze ist anteilig. Also verdienen in dem Sinne tut natürlich ein Stück weit der Betreiber. Allerdings gibt es sehr hohe Abgabepflichten, die dazu führen, dass die Bruttospielerträge eben sozialen Zwecken zugeführt werden. Diese sozialen Zwecke werden auf Landesebene oder auch auf kommunaler Ebene tatsächlich dann verwirklicht. Da gibt es dann bestimmte Proporze, die werden dann in den entsprechenden Regelungen normiert. Beispielsweise für Niedersachsen kann ich sagen, dass ein Teil der Spieleinnahmen, dort allerdings im Bereich Lotterien und Sportwetten, zum Beispiel der staatlichen Wohlfahrtspflege zugutekommt. Da gibt es also entsprechende Regelungen, dass dieses Geld, das da eingenommen wird, nicht ganz allgemein sozusagen, also teilweise auch, aber dass es eben hauptsächlich eben bestimmten Zwecken zufließt.
Nach diesem historischen Einstieg haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass Online-Glücksspiel jetzt ja seit 2021 teilweise legal ist. Vielleicht bevor wir darauf kommen, wie war die Rechtslage davor?
Ich beginne einfach mal zum Zeitpunkt meiner Promotion. Das macht viel Sinn, denn da habe ich mich erstmals mit dieser Frage des Online-Glücksspiels auch beschäftigt. Und das Interessante ist, dass es damals eben noch kaum rechtliche Regelungen gab, was natürlich dann die Frage aufwarf, ob man die Regelung für das konventionelle Glücksspiel auch auf Online-Sportwetten anwenden kann oder eben nicht. Auf diese Gesetzeslücke und die damit verbundenen Rechtsunsicherheiten haben die Bundesländer sehr schnell reagiert und entsprechende Gesetze geschaffen. In Hamburg gab es 2004 ist es, glaube ich, in Kraft getreten, dann tatsächlich auch ein Gesetz für Online-Spielbanken. Und später hat man sich dann dazu entschlossen, diesen Bereich zunächst mal vollständig zu verbieten. Im Jahre 2012 kam es dann zu einem Alleingang Schleswig-Holsteins. Also man muss vielleicht dazu sagen, 2008 wurde ein Glücksspielstaatsvertrag ins Leben gerufen, der zu bundesweit homogenen Regeln führen sollte. Und im Rahmen der ersten Änderung dieses Staatsvertrags hat sich Schleswig-Holstein dazu entschlossen, aufgrund der damaligen Regierungsverhältnisse dort, einen Alleingang zu wagen, bei dem dann von dem bis dato geltenden Verbot des Online-Glücksspiels eben Abstand genommen wurde und auf dem eigenen Hoheitsgebiet eben für Online-Spielbanken die Möglichkeit geboten wurde, dort Lizenzen zu erwerben. Diese Lizenzen galten natürlich dann nur innerhalb von Schleswig-Holstein, was natürlich im Bereich des World Wide Web zu den Problemen führt, die man sich vorstellen kann, weil wie vollzieht man das möglichst nachhaltig. Also in der Folgezeit kam es dann zu weiteren Liberalisierungen, zunächst mal im Jahre 2012 dann auch durch einen weiteren Änderungsvertrag wurde der Vertrieb von Lotterien und Sportwetten unter sehr engen Voraussetzungen geöffnet, bis es dann eben 2021 zu einer vollständigen Marktöffnung kam. Und diese Marktöffnung ist nicht so zu verstehen, dass wir plötzlich ein staatliches Monopol oder Ähnliches haben, sondern es geht stattdessen darum, dass private Anbieter auf entsprechendem Antrag unter strengen Voraussetzungen eine Lizenz zum Betrieb von Online-Glücksspiel, hier insbesondere dann Poker oder Automatenspiel, erwerben können. Für die Casinos sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Bei den Online-Casinos ist die Zahl der möglichen Lizenzen an die Lizenzen für das konventionelle Casinospiel oder Spielbankenspiel zurückgebunden, mit der Folge, dass dort keine Lizenzen erteilt werden auf Antrag, es sei denn, das jeweilige Bundesland hat sich zu einer entsprechenden Öffnung entschlossen. Das gibt es teilweise.
Warum gibt es da diese Unterscheidung zwischen, also sind Casinos gefährlicher oder warum ist das anders, also ist das da so geregelt oder ist es einfach historisch, dass man sagt, die echten Casinos kriegen dann ihr Pendant quasi im Digitalen?
Ja, das zum einen. Im Spielbankenrecht ist es ja so, dass wir in vielen Bundesländern eben noch Staatsmonopole haben. Also da werden die Spielbanken tatsächlich durch die Bundesländer entweder mittelbar oder unmittelbar noch verwaltet, wenn man so möchte. Und da besteht natürlich dann auch ein Interesse, hier zu einem Gleichlauf zu kommen. Das ist, wie gesagt, nicht in allen Bundesländern so. Es gibt natürlich auch Bundesländer, wo private Anbieter tätig werden, namentlich in Berlin zum Beispiel oder auch in Nordrhein-Westfalen.
Jetzt sagten Sie ja, dass erst oder 2012 erst Schleswig-Holstein da ganz alleine war und dann 2021 haben ja die Länder zusammen diesen neuen Glücksspielstaatsvertrag gemacht und der halt jetzt diese teilweise Legalisierung, die Sie gerade geschildert haben, herbeigeführt hat. Welche Gründe waren damals bei den Politikern, ja, welche Gründe haben da diese Entscheidung bestimmt? Also was wollte man damit erreichen?
Ja. Also Hauptziel des Ganzen war es, also eigentlich, wenn man so möchte, eine Lehre aus der Geschichte. Wir hatten im Pferdewettrecht eine ganz ähnliche Situation. Anfang der 20er Jahre gab es einen sehr stark grassierenden Schwarzmarkt für Pferdewettanbieter. Das war sozusagen das beliebte Glücksspiel damals, dem man kaum habhaft werden konnte. Und ganz ähnlich haben sich die Dinge aufgrund der Versteckmöglichkeiten im Internet auch entwickelt im Bereich des Online-Glücksspiels. Und deswegen hat man sich überlegt, es ist besser, dass man diesen Markt öffnet und recht strengen Voraussetzungen unterwirft, als hier jetzt mit einem Verbot zu operieren, das eben diesen Schwarzmarkt zum Erblühen bringt.
Wie funktioniert dieser Markt dann auch deutschlandweit oder ist es nicht eigentlich auch schon jetzt ein globaler Markt? Also wir haben eben auch schon in einem anderen Gespräch gehört, Malta spielt eine große Rolle hier in Europa als Standort für viele Online-Casinos, weil dort das etwas liberaler gehandhabt wird oder also viele Leute da auch Werbung betreiben, zum Beispiel für Online-Casinos, die sie hier in Deutschland nicht betreiben dürften. Also inwiefern funktioniert das Ganze dann auf deutscher Ebene?
Ja, inwiefern das Ganze funktioniert, ist eine interessante Frage, die man derzeit eigentlich so hundertprozentig auch noch nicht beantworten kann. Also vielleicht zum Verfahren, was gerade die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Glücksspielstaatsvertrags 2021 angeht. Es ist so, dass der Glücksspielstaatsvertrag derzeit zwischenevaluiert wird. Also diese Zwischenevaluierung sollte zum Jahresende abgeschlossen sein. Und derzeit debattiert man dann eben über die Ergebnisse der Zwischenevaluierung. Und was Sie ansprechen, ist natürlich ein Vollzugsproblem ein Stück weit, nicht? Also selbstverständlich können ausländische, gerade auch EU-ausländische Anbieter versuchen, hier eine Lizenz zu erwerben. Das Ganze ist allerdings relativ schwierig. Und auf deutschem Boden gelten dann eigentlich auch sozusagen eben die deutschen Lizenzen. Wenn Sie illegale Angebote aus dem Ausland haben, sind das zunächst mal illegale Angebote, die dann eben an sich ja durch Vollzugsmaßnahmen zu bekämpfen sind. Aber wie gesagt, das ist ein Problem des Vollzugs und eben auch der Evaluierung und der Leistungs- und der Frage, wie leistungsfähig ist eigentlich das derzeit bestehende Recht. Das ist, wie ich finde, eigentlich ein ganz schöner Ansatz, nicht nur im Glücksspielstaatsvertrag, sondern auch in vielen modernen Gesetzen, dass man eben gerade dort, wo man beim Vollzug vielleicht Schwierigkeiten sieht oder auch bei den rechtlichen Vorschriften vielleicht noch Nachbesserungsbedarf sieht, Evaluierungen durchgeführt werden.
Jetzt ist es ja so, dass man tatsächlich sehen kann in den neuesten Zahlen, dass der illegale Markt, das sind ja nur Schätzungen, die es da gibt, rückläufig ist. Deswegen könnte man ja sagen, okay, ein Teilziel hat man irgendwie erreicht, aber so ganz ist das Ganze halt, haben Sie jetzt ja auch selber gerade gesagt, ist der natürlich nicht beseitigt. Deshalb könnte man ja auch so ein bisschen denken, gut, der Staat wollte halt einfach auch ein bisschen an dieser Branche ein bisschen mit profitieren. Kann man das so einfach sagen oder hat der Staat nun mal auch Möglichkeiten, um Themen wie Prävention, Spielerschutz voranzutreiben, was halt nun mal ein illegaler Anbieter vielleicht nicht machen würde?
Also ich glaube ja an die rechtliche Bindung unserer Staatsorgane und unserer Verwaltungen. Als Jurist ist das eigentlich ein Selbstgänger. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich so, dass der Staat rechtlich gebunden operiert. Und die rechtlichen Bindungen sagen gerade auch aus dem Europarecht heraus, dass finanzielle Ziele nur eine willkommene Nebenfolge sein dürfen, aber eben nicht die Hauptintention spiegeln dürfen. Vor dem Hintergrund geht es tatsächlich um Spielerschutz, um Spielsuchtbekämpfung im Wesentlichen als pathologische Zustand, ist ja tatsächlich auch eine anerkannte Krankheit. Es geht auch um den Schutz des Spielervermögens ein Stück weit, um den Schutz vor Betrügereien. Insoweit möchte man eben den Spieltrieb in geordnete Bahnen lenken, wenn es so etwas wie einen Spieltrieb beim Einzelnen überhaupt gibt. Auch das ist übrigens umstritten in der suchtwissenschaftlichen Literatur. Jedenfalls geht es darum, hier zu kanalisieren, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, und wie der Ordnungsrahmen dann ausgestaltet ist. Das ist eine Frage politischer Opportunität. Gerade aus den Erfahrungen heraus, die man im Bereich Pferdewettrecht gemacht hat, ist jetzt diese Liberalisierung, Öffnung des Marktes unter Präventivkontrolle mit sehr, sehr strengen Voraussetzungen jedenfalls ein gangbarer Weg, dessen Güte sich dann eben über diese Evaluierung und Zwischenevaluierungen zeigen muss. Also grundsätzlich, um Ihre Frage, to make a long story short, um Ihre Frage zu beantworten, nein, es geht, man sollte dem Staat oder den Bundesländern nicht unterstellen, dass es ihnen nur darum geht, mitzuverdienen. Im Gegenteil.
Jetzt hätte ich noch eine Frage auch nochmal zum Thema Spielerschutz. Es gab ja früher auch dann in der Zeit Ihrer Doktorarbeit auch schon Entscheidungen, dass Spieler sich haben sperren lassen und dann doch trotzdem ins Casino gekommen sind und dann möglicherweise viel Geld verloren haben. Inwiefern sind diese Schutzmechanismen denn noch da, gerade in dieser Online-Welt, wenn ich mit meinem Smartphone quasi jederzeit auf Plattformen zugreifen kann? Also kann man das quasi auch übertragen auf die digitale Welt?
Ja, also Schutzmechanismen bestehen, auch im Bereich des Glücksspielstaatsvertrags sind eine Fülle an Spielerschutzmechanismen normiert. Ja, das geht bis von der Selbstsperre bis zu IT-Sicherheitskonzepten, bis zu unabhängigen Partnern, die gewählt werden müssen, um frühzeitig Manipulationen des Spiels zu erkennen. Also die Schutzmechanismen für den Spieler sind, das muss man deutlich sagen, seit der Anfertigung meiner Doktorarbeit eigentlich qualitativ deutlichst hochwertiger geworden. Das muss man ganz klar sagen. Also hier ist viel passiert meines Erachtens, dass man, wenn man jetzt in einem Drittstaat spielt, auf irgendeiner Insel ihrer Wahl in der Karibik, dass es dann natürlich schwierig wird, im Falle von Manipulation den Spieleinsatz zurückzubekommen, ist natürlich auch klar. Aber auf europäischer und auch auf nationaler Ebene gibt es dort durchaus Schutzmechanismen. Es ist ja so, Sie sprachen Malta schon an, ein Land, in dem sehr, sehr viele Glücksspielanbieter beheimatet sind, versuchen Spieler dort, weil deren Lizenz auf deutschem Boden eben gerade nicht gilt, an ihre Spieleinsätze zurückzukommen. Und da zeichnet sich, wenn ich das richtig überblicken kann, gerade eine große Problemstellung ab, denn der maltesische Staat hat nationale Schutzmechanismen ergriffen, um hier eben die eigene Glücksspielindustrie zu schützen. Inwieweit die halten, wird das Europarecht zeigen. Also meines Erachtens unterliegen diese nationalen Mechanismen dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts, insbesondere in Form der passiven Dienstleistungsfreiheit, die eben den Konsumenten bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen schützt. Und dazu gehört für mich auch ein Level Playing Field zwischen Anbieter und Nachfrager im Sinne der Möglichkeit, bei illegalen Angeboten im Unionsgebiet eben die eigenen Einsätze zurückzubekommen.
Könnte ich denn da als deutscher Bürger quasi gegen diese maltesischen Regelungen dann vorgehen? Also, oder wie würde so eine Klage funktionieren?
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also grundsätzlich basiert das europäische Rechtsschutzsystem auf einem Primat des indirekten Rechtsschutzes. Nationale Gerichte sollen, wenn es zu europarechtlichen Problemen kommt, vorlegen beim EuGH, um hier eben zu einer gewissen Arbeitsentlastung zu führen. Als natürliche Person können Sie nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen tatsächlich beim EuGH vorstellig werden und dann eigentlich auch nur, wenn der originäre Streitgegenstand das Unionsrecht ist. Das ist in diesem Fall ja nicht der Fall. Aber es gibt eine Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen. Hier ist die Kommission Chef im Ring, die hier dann eben dieses Verfahren durchführen muss. So etwas kann man auch anregen als Bürger. Die Kommission hat das, soweit ich weiß, auch auf dem Schirm und ist im Augenblick dabei, mit dem maltesischen Staat zu verhandeln. Das ist sicherlich ein erster Schritt. Wenn diese Verhandlungen scheitern, bin ich aber schon der Meinung, dass gerade aufgrund der breiten Wirkung dieses erforderlichen Spielerschutzes, dass die Kommission da nicht die Hände in den Schoß legen kann und quasi sagen kann, wir dulden das. Das Vertragsverletzungsverfahren bietet im Übrigen auch den entscheidenden Vorteil, dass hier Zwangsgelder gegen den verklagten und verurteilten Mitgliedstaat erhoben werden können, was dann natürlich auch für Malta selbst quasi zu Repressalien führt und dann vielleicht die Vorteile aus den günstigeren nationalen Rechtsregeln in Malta wieder kompensieren kann.
Herr Korte, abschließend vielleicht nochmal, wir haben jetzt darüber gesprochen, was gilt. Wir haben darüber gesprochen, welche Fragen auch da vielleicht noch geklärt werden müssen. Vielleicht noch eine Sache zum Spielerschutz. Jetzt haben wir viel über Spielerschutz. Was macht man, um Spieler zu schützen, die bereits abhängig sind oder halt bereits süchtig sind? Aber dann gibt es natürlich auch noch die Frage, was kann man tun, um überhaupt Leute gegebenenfalls gar nicht erst dorthin zu bringen? Und da ist natürlich eine gängige Forderung, dass man Werbung für Sportwetten oder generell für Glücksspiel verbietet. In Italien wird das ja beispielsweise auch so gemacht. Wie bewerten Sie sowas? Weil da wird dann ja sicherlich auch irgendwo wieder Unionsrecht eine Rolle spielen.
Da spielt auch das Unionsrecht in der Tat eine Rolle. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass es im, also gerade für Werbung, für Sportwetten, dass es im Glücksspielstaatsvertrag dort schon Vorschriften gibt. Ich will nicht sagen, dass die perfekt sind, aber sie sind jedenfalls da. Ja, also
was genau gilt da? Können Sie es vielleicht nochmal, welche Regeln es da gibt?
Ja, sehr gern. Also grundsätzlich ist die Zulässigkeit der Werbung davon abhängig, ob sie den Zielen des Paragraphen 1 des Glücksspielstaatsvertrags entspricht. Das sind neben Jugendschützenden und minderjährigen schützenden Zielsetzungen vor allem der Gedanke der Kanalisierung des Spieltriebs, der Vermeidung von Spielsucht bzw. Wettsucht und der Verhinderung von oder Minimierung von Betrugsgefahren. Diese allgemeine Regelung wird dann konkretisiert, indem zum Beispiel ein Verbot der Werbung mit aktiven Spielern oder Funktionären besteht, dann darf im Stadion nur Trikot- und Bandenwerbung stattfinden. Und bei Fernsehübertragungen bestehen Verbote, im unmittelbaren Umfeld der Fernsehübertragung für Sportwetten zu werben. Und es treten noch weitere Regelungen hinzu. Also zum Beispiel dürfen Sie nicht, wenn über einen Zwischenstand berichtet wird, gleichzeitig für Sportwetten werben, die eben eine Wette auf dieses Spiel, wo es um einen Zwischenstand geht, zulässt, also ein Kopplungsverbot, wenn man so möchte. Das sind so Regelungen, die derzeit bestehen. Aber also natürlich kann man hier immer über Verschärfungen nachdenken. Was mir da spontan einfällt, wäre zum Beispiel eine zeitliche Beschränkung. Die haben wir beispielsweise für Online-Poker und Ähnlichem, wo letztlich bis 21 Uhr nicht geworben werden darf. Für Sportwetten haben wir sowas im TV nicht. Wenn man das mal mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag vergleicht, dann haben wir da ganz andere Regelungen. Da besteht nämlich für entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte ein Ausstrahlungsverbot zwischen 23 und 6 Uhr. Also da wäre es ganz schön, fände ich jedenfalls, wenn Kohärenz hergestellt würde. Aber wovor ich warne und wovon ich als Hoheitsträger Abstand nehmen würde, ist hier mit einem Totalverbot zu arbeiten, weil wenn man den Gedanken der Kanalisierung ernst nimmt, dann ist es auch wichtig, dass auf die Angebote, die bestehen, aufmerksam gemacht werden kann in angemessenem Rahmen, um eben Schwarzmärkte zu verhindern.
Herr Professor Korte, wir danken Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, Christopher, jetzt haben wir zwei Seiten gehört, haben viel erfahren über Glücksspiel, Online-Glücksspiel, Glücksspielrecht. Was sind denn so deine Gedanken, die du jetzt nach diesen Gesprächen hast?
Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend, dass es wirklich viele verschiedene rechtliche Facetten hat, das Thema. Es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal aus einer juristischen Perspektive raufzuschauen. Aber ich fand tatsächlich auch sehr eindrücklich, wie Frau Füchtenschneider-Petri uns geschildert hat, was das für einen Suchtkranken bedeutet. Erstmal diesen Schritt zu sagen, okay, ich habe ein Problem, aber auch dann, wie man damit umgeht, dass es quasi keinen gesunden Umgang damit gibt. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Aspekt. Was denkst du darüber? Welche Punkte sind dir in Erinnerung geblieben?
Ja, also ich finde es auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also gerade auch, was Herr Professor Korte gesagt hat, dieser Spieltrieb, den es ja anscheinend schon seit Tausenden von Jahren gibt, an dem aber dann auch der Staat schon seit vielen Jahrzehnten immer auch ein bisschen mitverdienen will, also sich aus diesem Übel quasi dann doch auch etwas rausholen will, was dann auch im besten Falle natürlich auch wieder positiv in die Gesellschaft zurückgeht mit den Geldern. Und natürlich haben wir jetzt hier mit den Sportwetten und der Möglichkeit, übers Smartphone Wetten auf Dinge auf der ganzen Welt zu machen, eine noch deutlich erhöhtere Gefahrenlage für viele, wie wir gehört haben, junge Männer auch viel, ne? Ja. Die man dann auch irgendwie angehen muss. Wie das Ganze dann jetzt auch wirklich umgesetzt wird, also ne, dass es dann halt Schlupflöcher gibt, sei es mit Malta, sei es ja durch vielleicht auch doch nochmal illegale Plattformen, die keine Lizenz haben. Das ist natürlich immer gegeben, dass es diese Schlupflöcher gibt. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sich der Staat dem Ganzen angenommen hat. Wo ich jetzt noch nicht ganz so überzeugt bin, ist mit dieses Werbeverbot oder also was Herr Professor Korte da eben erwähnt hat, ob das wirklich von allen Sendern und allen Plattformen so umgesetzt wird. Weil ich habe das Gefühl, als Fußballfan kann ich mich dem Ganzen überhaupt nicht entziehen. Das heißt, wenn ich ein Problem und wenn ich suchtkrank in dieser Hinsicht wäre, dann wäre es wahrscheinlich für mich gar nicht mehr möglich, Fußball zu gucken. Weil ich werde von diesen ganzen Anbietern, sei es in den Werbepausen, sei es, wenn ich das Ergebnis checke auf irgendeiner App, werde ich eigentlich immer damit konfrontiert, dass ich doch eventuell spielen sollte.
Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass dieser Glücksspielstaatsvertrag, jetzt der von 2021, der wird nicht das Ende sein. Also ich denke mal, das wird für uns als Juristen, aber auch als Justizreporter auch weiterhin ein spannendes Thema sein, wo man raufschauen kann.
Wir warten ab, was auch der EuGH in dieser Hinsicht entscheiden wird. Und dann geht es ja auch nochmal zurück zum BGH, richtig?
Genau, der wird dann, wenn er die Vorlagefrage beantwortet hat, wird auch der BGH darüber entscheiden. Also so oder so, da wird noch was kommen.
Und das war's dann auch für diese Woche mit den JustizreporterInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Lob oder sonstiges Feedback zu dieser Folge habt oder zu anderen Folgen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und versuchen auch allen immer zu antworten. Danke Christopher für dieses tolle Thema.
Ja, vielen Dank Fabian.
Und wir hören uns bald. Ciao.
Ciao.